Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht wieder im Markus-Evangelium. Wir machen also weiter mit unserer Reihe. Markus Kapitel 13. Wir hören heute auf die Verse 1 bis 13. Ich lese uns aber das gesamte Kapitel. Markus Kapitel 13, die Verse 1 bis 13 sind die Grundlage für die Predigt. Aber wir lesen jetzt erstmal das gesamte Kapitel. Und als er, also Jesus, aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich alleine: Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn ihr aber den Greuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, dastehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, denn jene Tage werden ein Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt, und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Wie gesagt, die Predigt wird über die ersten 13 Verse gehen von Markus Kapitel 13. Ich wage mal zu behaupten, dass jeden Menschen das Ende der Welt interessiert. Es gibt unterschiedliche Ansichten, wodurch das Ende der Welt kommt. Manche sagen, die Aliens kommen und machen eine Invasion. Andere sagen, es gibt eine riesige Naturkatastrophe oder mehrere Naturkatastrophen und die Welt geht unter. Wieder andere sagen, die Sonne wird zu einem riesigen Hitzeball und die Erde wird einfach verglühen. Die Bibel demgegenüber lehrt, das Ende der Welt ist dann erreicht, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Egal, welche Sicht Menschen auf das Ende der Welt haben, sie wüssten gerne, wie das konkret aussieht. Was passiert da, wenn die Welt untergeht? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Wie fühlen wir uns und wie soll man sich darauf vorbereiten? Das sind Fragen, die sich im Prinzip jeder Mensch irgendwann mal stellt in seinem Leben. Und so stellen sich auch die Jünger diese Frage. Jesus war eine ganze Weile im Tempel in Jerusalem gewesen. Dort im Tempel hat es Streitgespräche gegeben und Diskussionen. Jesus hat ein Gleichnis erzählt und in all diesen Gesprächen und Predigten ist zum Ausdruck gekommen, die Juden glauben nicht wirklich. Zumindest die meisten Juden glauben nicht wirklich. Sie wollen Jesus nicht und sie wollen Gott nicht von ganzem Herzen dienen. Mit ihrem Herzen sind die meisten Juden weit weg von Gott. Und jetzt ist Jesus fertig mit seinen Reden. Ganz zum Schluss hatte er diese Witwe den Jüngern gezeigt und hat gesagt, diese Witwe, die ist mit ihrem ganzen Herzen bei Gott, obwohl sie nur so wenig Geld gespendet hat. Sie ist viel näher bei Gott als die ganzen Menschen, die viel spenden aus ihrem Überfluss. Aber jetzt ist er fertig und jetzt geht er aus dem Tempel heraus. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn er aus dem Tempel herausgeht, dann geht er nicht in schönes Wetter und eine schöne Stimmung und lauter Leute, die ihn gut finden, sondern die Stimmung in Jerusalem war extrem angespannt. Es sind noch 3 Tage, bis Jesus ans Kreuz gehen muss. Die Obersten der Juden wollen ihn am liebsten umbringen. Und nur weil das Volk immer noch auf seiner Seite steht, haben sie Angst, das zu tun. Und er darf frei aus dem Tempel herausgehen. Und Jesus und seine Jünger gehen also aus dem Tempel raus. Und während sie so rausgehen, scheint es so zu sein, dass sie sich noch einmal umdrehen und sich noch einmal den Tempel angucken. Und dabei sehen sie dieses prächtige Gebäude. Und wahrscheinlich denken die Jünger sich sowas wie, wow, was für ein Gebäude. Ich meine, zunächst gab es ja den Tempel, den Salomo gebaut hatte. Es war schon ein ziemlich prächtiger Tempel. Und der stand dann einige Jahrhunderte in der Geschichte und dann kamen irgendwann die Babylonier, haben Jerusalem erobert und auch diesen Tempel zerstört. Und dann kamen die Juden irgendwann aus dem Exil wieder zurück und haben den Tempel wieder aufgebaut. Das Problem war nur, dieser zweite Tempel war viel kleiner und weniger prächtig als der große Tempel, den Salomo gebaut hatte. Und dieser kleinere Tempel, der stand dann über Jahrhunderte und einige Jahre bevor Jesus geboren ist, hat dann König Herodes beschlossen, diesen kleinen, etwas mickrigen Tempel richtig zu vergrößern. Groß zu machen, prächtig zu machen, mit Gold auszustatten, große Vorhöfe davor zu bauen. Und am Ende war dieser Tempel des Herodes dann prächtiger als der Tempel von Salomo jemals gewesen war. Und so geht jetzt diese Gruppe um Jesus, also Jesus und seine Jünger aus dem Tempel heraus und sie gucken sich diesen Tempel an. Die Jünger staunen so richtig. Und sie sprechen Jesus auf diesen Tempel an. Sie sagen, in Vers 1 lesen wir das, was für Steine und was für Gebäude sind das? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie damit nicht nur die Feststellung machen wollen, guck mal Jesus, wie schön der Tempel ist, sondern ich vermute, dass sie Jesus herausfordern wollen. Sie wollen, dass Jesus ihnen mal ganz genau erklärt, wie Jesus eigentlich zum Tempel steht. Denn sie haben Jesus ja jetzt schon 3 Jahre begleitet und was aufgefallen ist, Jesus redet nicht besonders positiv über den Tempel. Einmal sagt er, ich werde ihn abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann vertreibt er gleich zweimal in seinem Leben die Händler aus dem Tempel heraus. Und dann predigt er, das hatten wir jetzt in den letzten Kapiteln, sehr häufig gegen die Fruchtlosigkeit des Tempelgottesdienstes. Er sagt, ihr feiert hier zwar Gottesdienst, das sieht alles toll aus, aber im Prinzip seid ihr mit euren Herzen nicht bei Gott, sondern irgendwo anders. Und das ist das Problem. Und das haben die Jünger gehört und sie wussten, Jesus redet nicht besonders nett vom Tempel. Oder er scheint nicht besonders begeistert vom Tempel zu sein. Und ich nehme mal an, dass sie genau deswegen ihn jetzt auf den Tempel ansprechen. Alle haben ihn vor Augen und schauen diesen Tempel an. Und Jesus sagt dann in Vers 2, ganz kurz und bündig über diesen Tempel, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Es dürfte die Jünger ziemlich schockiert haben, aber wir lesen nicht, wie sie darauf reagiert haben. Sie haben anscheinend erstmal nichts gesagt. Erst kurze Zeit später. Die Jünger waren mit Jesus dann mitgegangen. Einige Jünger sind anscheinend weggegangen. Nur vier von den Jüngern sind dann mit Jesus auf den Ölberg gewandert. Und ihr müsst euch vorstellen, der Ölberg ist ein Berg außerhalb von Jerusalem. Und wenn man oben auf dem Ölberg sitzt, dann hat man eine wunderschöne Sicht oder einen wunderschönen Blick auf Jerusalem und vor allem auf den Tempelberg. Also man hat den Tempel damals vor Augen gehabt. Und so fragen Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, diese vier Jünger, Jesus zwei Fragen. Und das sind diese beiden Fragen, in Vers 4 lesen wir die, ich werde sie auch gleich nochmal vorlesen, die Jesus dann in Markus 13 beantwortet. Also Markus Kapitel 13, die Verse 1 bis 3 sind sozusagen die Vorbereitung. Dann kommt in Vers 4 zwei Fragen und die beantwortet Jesus dann ab Vers 5 bis zum Ende von Markus Kapitel 13. Und zwar sind diese Fragen in Vers 4 erstens, wann wird dies, und gemeint ist die Zerstörung des Tempels geschehen, wann wird die Zerstörung des Tempels geschehen? Und zweitens, was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Also was sind die Anzeichen dafür, dass das Ende der Welt gekommen ist? Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum fragen die Jünger in einer Frage, beziehungsweise in dieser Doppelfrage gleichzeitig nach der Zerstörung des Tempels und nach dem Ende der Welt? Und die Antwort darauf ist, die Jünger glaubten, wenn der Tempel schon zerstört wird, also es ist ja eine drastische Ansage, aber wenn der Tempel schon zerstört wird, dann ist das gleichbedeutend mit dem Ende der Welt. Zerstörung des Tempels und Ende der Welt, da waren die Jünger überzeugt, das muss zeitgleich passieren. Und jetzt wollten sie Jesus eben auf den Zahn fühlen. Denn wie alle Menschen, so interessierten auch die Jünger sich für das Ende der Welt. In dem ersten und größten Teil seiner Rede, also in den Versen 5 bis 31 von Kapitel 13, beantwortet Jesus die zweite Frage. Nämlich, was werden die Zeichen des Endes sein? Und erst danach, in den letzten paar Versen 32 bis 37, sagt er, wann das geschehen wird. Also Verse 5 bis 31, was werden die Zeichen sein? Und dann in den letzten paar Versen, wann das geschehen wird. Was werden also die Zeichen des Endes sein? Woran merken wir, dass das Ende der Welt bald gekommen ist? Und dabei wird Jesus in den Versen 5 bis 31 immer genauer, immer detaillierter. Und in unseren Versen heute, also 5 bis 13, da gibt er uns nur so allgemeine Hinweise. Er sagt nicht, das und das wird passieren und dann wird das Ende kommen, sondern er sagt allgemein Dinge, die in diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, wie lange auch immer, mittlerweile sind es ja 2000 Jahre, passieren werden, bis Jesus wiederkommt. Jesus sagt, das und das wird alles passieren und immer wieder passieren, bis ich wiederkomme. Und somit sind die Fragen für die heutige Predigt, die wir klären sollen, worauf sollen wir als Christen in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, achten? Was ist da normal? Was sollen wir in dieser Zeit tun? Und vor allem, worauf dürfen wir hoffen? Das Thema für die heutige Predigt ist, was passiert, bevor Jesus wiederkommt? Was passiert, bevor Jesus wiederkommt? Und ich habe heute zwei Punkte. Erstens, bevor Jesus wiederkommt, passieren Dinge, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen, Dinge, vor denen wir aufpassen müssen. Und zweitens, bevor Jesus wiederkommt, passieren Dinge, auf die wir vertrauen dürfen. Es gibt Dinge, auf die müssen wir aufpassen, und es gibt Dinge, auf die dürfen wir vertrauen und uns verlassen. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Bevor Jesus wiederkommt, passieren Dinge, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Ich habe drei Dinge herausgesucht, die immer wieder passieren und vor denen wir auf der Hut sein müssen. Das sind einerseits Verführungen, die Verse 5 bis 6, zweitens Verwüstungen, die Verse 7 und 8 und drittens Verfolgungen, die Verse 9, 12, den Anfang von 13. Also drei Dinge, die immer wieder passieren: Verführungen, Verwüstungen und Verfolgung. In den Versen 5 bis 6 sagt Jesus: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Er sagt, falsche Jesusse werden auftreten. Und er gebietet den Jüngern, sich von diesen Jesusen nicht verunsichern zu lassen. Und somit ist die erste Sache, vor denen sich die Jünger damals, aber wir uns auch heute in Acht nehmen müssen, Verführungen. Und es war tatsächlich so, dass direkt nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, Männer in Juda aufgetreten sind und gesagt haben: Ich bin der Messias. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht ein Mann namens Theudas. Der hatte eine große Bewegung gestiftet, indem er sagte: Ich bin der Messias. Viele Leute sind ihm nachgefolgt. Das sah durchaus ähnlich aus wie bei Johannes dem Täufer oder wie bei Jesus. Und er ist mit ihnen dann zum Jordan gelaufen und hat dort den Arm gehoben, um wie Mose die Fluten zu teilen. Bis dahin war er begeistert gefeiert worden. Als das nicht klappte, haben sich die meisten Leute von ihm abgewandt. Und weil die Juden und die Römer dann wirklich Angst hatten, dass jetzt irgendwas passiert, die Juden hatten Angst, dass er jetzt irgendwelche unsinnigen Sachen noch weitermacht, und die Römer hatten Angst, dass er einen Volksaufstand anzettelt, haben die Römer ihn umgebracht, ähnlich wie bei Jesus, und seinen Kopf öffentlich auf dem Marktplatz in Jerusalem ausgestellt. Aber das war so ein Ereignis, was den Juden im Gedächtnis geblieben ist. Wenn ihr mal in Apostelgeschichte 5 guckt, da hält Gamaliel, der Lehrer von Paulus, eine Rede. Und er erwähnt diesen Theudas, weil dieser Theudas eben ein sehr bekanntes Beispiel war für einen Mann, der gesagt hat: Ich bin der Messias, obwohl er es gar nicht war. Also wenn Jesus hier ankündigt, es werden falsche Jesusse auftreten, dann haben wir in der Geschichte, vor allem in der näheren Geschichte, zeitnah zu Jesus, viele Beispiele dafür. Aber jetzt werdet ihr vielleicht sagen: Also so eine Art der Verführung ist für uns heute kein Problem mehr. Also das letzte Mal, dass in unseren Breiten jemand aufgestanden ist und gesagt hat: Ich bin Jesus, das ist lange her. Und selbst wenn heute jemand auftreten würde und sich da unten hinstellen würde und sagen würde: Ich bin Jesus, wir würden ihn angucken, würden sagen: Du bist ein Spinner. Unseren Glauben kann so jemand eigentlich nicht erschüttern. Aber bevor wir jetzt sagen, das kann uns nicht mehr betreffen, wir sind vor so einer Art von Verführungen ganz sicher, sollten wir mal kurz innehalten. Denn ich glaube, dass es heute immer noch falsche Jesusse gibt. Ich glaube sogar, dass es heute tausende falscher Jesusse gibt, die uns von dem wahren Jesus abbringen wollen. Denn jeder Mensch braucht einen Jesus und jeder Mensch hat einen Jesus. Ob er Christ ist oder nicht, das ist völlig egal. Für jeden Menschen ist sein Jesus die Person oder die Sache, die seinem Leben Sinn und Bedeutung verleiht. Für jeden Menschen ist sein Jesus die Person oder die Sache, die seinem Leben Sinn und Bedeutung verleiht. Und die Frage ist: Wie erkennt man seinen eigenen Jesus? Das sind die Sachen, woran denkst du, wenn du eigentlich nichts denken musst? Und woran denkst du dann? Woran du denkst, das ist gut möglich, dass das dein Jesus ist. Oder worauf hoffst du, wenn du traurig oder niedergeschlagen bist? Was gibt deinem Leben Bedeutung und Sinn? Womit beantwortest du all diese Fragen? Die Antwort auf all diese Fragen ist dein Jesus. Die entscheidende Frage ist: Ist dein Jesus irgendein Jesus? Oder ist dein Jesus der wahre Jesus der Bibel? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben im Prinzip, die du dir stellen musst und auf die du die richtige Antwort geben solltest. Wir Christen heißen Christen, weil Jesus Christus, der wahre Jesus, unser Jesus ist. Und Jesus warnt uns hier davor, als Christen, gerade als Christen, die den Namen von Christus tragen, uns irgendeinen anderen Jesus zuzulegen als den wahren Jesus, den wir eigentlich kennen. Und die falschen Jesusse, die haben verschiedene Namen. Für die einen heißen die Karriere, für die nächsten Geld, dann Einfluss, Sex, Beziehungen, Vergnügungen, Spaß, Freizeit, Fußball, Ansehen. Und wir als Christen sind aufgerufen, auf der Hut zu sein. Denn all diese Dinge, die ich genannt habe, das sind nicht Dinge, die an sich schlecht sind. Wir können nicht sagen, Jesus ist gut und alles andere ist schlecht. Das Problem an diesen Dingen ist, wenn sie zu unserem Jesus werden. Wenn sie uns wichtiger werden als der wahre Jesus, wenn sie den zentralen Platz in unserem Herzen haben, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir verführt worden, wie Jesus das hier sagt. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und ich möchte jeden Einzelnen von euch heute Morgen dazu aufrufen, dass ihr euch selber prüft. Ist dein Jesus, dein persönlicher Jesus, ist es der wahre Jesus? Und wenn das nicht so ist, dann rufe ich dich auf dazu, mal darüber nachzudenken, wer in deinem Leben den zentralen Platz haben sollte. Denn es ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Es ist die Frage, die darüber entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Das heißt, die erste Gefahr, die wir hatten, sind die Verführungen. Aber das ist nicht alles, sondern die zweite Sache, vor der wir uns in Acht nehmen müssen, das sind die Verwüstungen. Jesus sagt in den Versen 7 und 8, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Während sich die Verführungen auf unser Herz und unser Inneres beziehen und uns so von Jesus wegziehen wollen, gibt es Verwüstungen, die gegen unser Äußeres gehen, gegen Leib und Leben, ob Kriege oder Erdbeben oder Hungersnöte oder was auch immer. Und man muss nur die Nachrichten anmachen, um zu begreifen, Jesus hatte recht mit seiner Ankündigung. Alles voller Kriege, voller Hungersnöte, voller Katastrophen. Und unser Auftrag in all dem ist es, nicht überrascht zu sein, sondern vorbereitet zu sein darauf. Viele Menschen haben das Elend des Krieges gesehen und darüber ihren Glauben verloren. Zum Beispiel gibt es Menschen, die haben den Holocaust mit eigenen Augen gesehen und danach gesagt, ich habe das gesehen, es kann keinen Gott geben. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich die Frage beantworten würde, wie kann Gott so etwas wie den Holocaust zulassen? Aber was wir an dieser Stelle mal festhalten sollen, dass Jesus schon damals ankündigte, solche schrecklichen Dinge werden passieren, bis er wiederkommt. In einer gewissen Weise ist das der Normalzustand. Dann gibt es nicht nur Leute, die verlieren ihren Glauben über diese Katastrophen, sondern es gibt andere, meistens Christen, die sagen, es gibt so viele Kriege und so viele Erdbeben und wegen dem kommt Jesus in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall wieder. Interessant ist, was Jesus hier sagt. In Vers 7 sagt er am Ende, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und in Vers 8 sagt er zu diesen ganzen Dingen, das sind die Anfänge der Wehen. Er nimmt hier das Bild der Wehen, um deutlich zu machen, dass diese Verwüstungen und diese Katastrophen lange dauern und immer wieder kommen. Und damit ist der Punkt von Jesus, die Verwüstungen sind normal, bis ich wiederkomme. Ich komme wieder, aber über das wann ich wiederkomme, geben euch die Erdbeben und die Kriege und die Hungersnöte keine Auskunft. Und deswegen sind Spekulationen wie, weil es zurzeit 253,8 Kriege auf der ganzen Welt gibt, deswegen kommt Jesus innerhalb der nächsten 8 Monate wieder. Völlig sinnlos. 2 Gefahren. Verführung von innen, Verwüstungen von außen, 3. Gefahr sind Verfolgungen. Und es gibt wieder eine Warnung von Jesus. Habt Acht. Es gibt Verfolgung durch den Staat. Gerichte, Könige, Fürsten werden uns verfolgen, die Christen. Und wenn wir in die Geschichte gucken von den Römern damals bei Jesus bis heute, Nordkorea, China oder Saudi-Arabien, Staaten verfolgen Christen. Und das oft grausam. Vers 9 heißt es, ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden, man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Ja, auf der einen Seite sind sie, die ausliefern, gottlose Menschen, zum Beispiel eben Staaten, die gegen Gott sind. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die eigentlich behaupten, Gott nachzufolgen, die Gott einen Gefallen tun wollen, aber ihn in Wirklichkeit ablehnen und deswegen Christen verfolgen. Das waren damals die meisten Juden in den Synagogen. In Vers 9 werden nicht nur Gerichte, also weltliche Gerichte, genannt, sondern auch Synagogen, Plätze, wo Gott eigentlich geehrt werden sollte. Und Leute aus diesen Synagogen verfolgten Christen, Leute, die Gott wirklich nachfolgten. 11 der 12 Jünger zum Beispiel starben einen gewaltsamen Tod, unter anderem drei von den vier, denen Jesus das hier sagt. Und einige von ihnen wurden durch ihre eigenen Landsleute, durch die Juden, umgebracht. Und Ähnliches gab es in den 2000 Jahren seitdem immer wieder. Ein Beispiel: Anfang des 15. Jahrhunderts trat in der Gegend, die wir heute Tschechien nennen, ein Mann in die Öffentlichkeit, der die Kirche reformieren wollte. Er sagte, wir müssen als Kirche, als dunkle Kirche des Mittelalters sozusagen, zurück zum Evangelium. Wir müssen die Gnade Gottes wieder erkennen. Wir müssen zurück zur Bibel. Sein Name war Jan Hus. Er lebte ungefähr 100 Jahre vor Luther und er hatte auch anfangs einiges an Erfolgen. Leute folgten ihm nach, auch einige aus der Kirche sagten, du hast recht. Dann hat die Kirche gesagt, wir wollen mal reden und sie haben ihn nach Konstanz an den Bodensee eingeladen. Aber dort in Konstanz waren sie dann sehr unfreundlich zu ihm. Sie sagten, er muss alles widerrufen, was er gesagt hat, er muss sich davon distanzieren. Und als er sich weigerte, wurde er zum Tod verurteilt. Es gibt in der Kirchengeschichte tausende solcher Beispiele. Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil dieser Jan Hus morgen vor 600 Jahren auf dem Scheiterhaufen für sein Bekenntnis zu Jesus Christus verbrannt wurde. Und wenn wir das mit unserer Situation vergleichen heute, dann geht es uns als Christen hier in Deutschland sehr gut. Wir erleben zwar auch im Westen mittlerweile die ersten Einschränkungen von dem, was wir sagen dürfen, aber im Verhältnis zu dem, was die meisten Christen in der Kirchengeschichte durchmachten und durchmachen, geht es uns verhältnismäßig gut. Normal war für Christen oftmals ein ganz anderes Leben. Und das dürfen wir niemals vergessen. Aber es gibt nicht nur Verfolgung durch Staaten und durch religiöse Menschen, sondern es gibt auch Verfolgung durch die eigene Familie. Und das ist vielleicht die schlimmste Form. Jesus macht das sehr, sehr plastisch deutlich in Vers 12. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Die von euch, die das aus eigener Erfahrung kennen, die werden wissen, dass es nicht einfach ist, wenn einige in der Familie glauben und andere nicht glauben. Jesus selbst kannte das am eigenen Leib. Und deswegen ist erstmal das Wunderbare daran, dass jeder, der in dieser Schwierigkeit steckt, zu Jesus kommen kann und ihm das sagen kann, weil Jesus versteht es. Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus von seiner eigenen Familie abgelehnt wurde. Seine Brüder glaubten nicht an ihn, machten sich teilweise sogar über ihn lustig. Und selbst seine Mutter Maria hielt ihn zwischenzeitlich für verrückt. Und auch sonst kannte Jesus alle Arten der Verfolgung, die man sich vorstellen kann aus eigener Erfahrung. Und deswegen ist es so, wenn wir verfolgt werden, beziehungsweise wenn Christen heute verfolgt werden, dann weil sie zu Jesus gehören. Jesus sagt einmal, wenn sie euch hassen, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Und Augustinus, der Kirchenvater, hat das mal in folgende Worte gefasst: Gott hatte einen Sohn auf dieser Erde ohne Sünde, aber niemals einen Sohn ohne Leid und ohne Verfolgung. Jesus setzt sogar noch einen drauf. Er sagt, ihr werdet von allen gehasst sein. Und damit meint er nicht, dass uns alle Nichtchristen jetzt vollkommen hassen. Es gibt viele Nichtchristen, mit denen verstehe ich mich gut und ich hoffe, das ist bei euch auch so. Aber wirklich kein Nichtchrist. kein Nichtchrist auf dieser Welt wird es jemals gut finden, dass ihr Christen seid. Vielleicht würde er oder sie das niemals so sagen. Aber so ist es. Sie mögen dein Christsein nicht, weil sie Jesus nicht mögen. Jesus sagt zweimal, dass sie uns Christen nicht mögen wegen Jesus. Einmal in Vers 9, da heißt es, um meinetwillen lehnen sie euch ab. Und dann in Vers 13, um meines Namens willen. Verfolgung, das ist ein unangenehmes Wort und es hat sicherlich viele Erscheinungsformen. Von organisierter Verfolgung durch Staaten bis hin zu Ausgrenzung in der Familie. Und gerade die Verfolgung im größeren Stil ist etwas, was wir nicht aus eigener Erfahrung kennen, aber wo es gut möglich ist, dass das in nächster Zeit auf uns zukommt. Und da müssen wir vorbereitet sein, da müssen wir Acht geben, wie Jesus das hier sagt. Diese drei Sachen, die wir jetzt gesehen haben, die hören sich sehr, sehr hart an. Verführungen, unser Herz wird angegriffen. Verfolgungen, unser Leib und Leben wird angegriffen. Und Verwüstungen, um uns herum scheint irgendwie alles drunter und drüber zu gehen in dieser Welt. Und Jesus sagt angesichts dieser Sachen, früher im Markus-Evangelium, überschlage die Kosten, was es kostet, mir nachzufolgen. Bist du bereit, das auf dich zu nehmen? Das ist die Frage. Aber es ist nicht so, dass Jesus uns mit diesen schlechten, harten Nachrichten stehen lässt. Denn auch in dieser Zeit gibt es Hoffnung. Jesus lässt uns nicht alleine. Christsein ist mehr als nur immer Acht zu geben, aufzupassen und zu leiden. Das gehört dazu. Aber Christen haben allen Grund zur Freude, denn sie haben Hoffnung. Wenn Christen über das Ende der Welt nachdenken, dann nicht wie alle anderen Menschen mit einem Blick ins Ungewisse, sondern mit Hoffnung. Und das bringt mich zu meinem zweiten und letzten Punkt. Bevor Jesus wiederkommt, passieren Dinge, auf die wir vertrauen dürfen. Denn Gott schenkt erstens Bekehrungen, zweitens seinen Beistand und drittens Bewahrung. Er schenkt Bekehrungen, seinen Beistand und Bewahrung. In Vers 10 lesen wir, dass bevor Jesus wiederkommt, zunächst allen Heidenvölkern das Evangelium verkündigt werden muss. Das ist so ein kleiner Satz mittendrin. Und wenn wir so lesen, denken wir, der passt hier irgendwie nicht so richtig rein. Irgendwie unterbricht er das, was Jesus sonst sagt. Wir lesen ihn so und für uns ist das auch irgendwie selbstverständlich. Aber für die Juden damals und auch für die Jünger war das der Hammer. Jesus sagt ihnen, allen Heidenvölkern muss das Evangelium verkündigt werden. Und damit meint er, aus allen Heidenvölkern wird sich irgendwann mal das Volk Gottes zusammensetzen. Es wird in allen Heidenvölkern Bekehrungen und damit Christen geben. Was die Jünger wussten ist, Jesus behandelte die Heiden nicht wie Dreck. Dazu waren sie zu lange mit ihm unterwegs und zu lange haben sie gesehen, Jesus hat durchaus Wertschätzung für Heiden. Viele Juden behandelten die Heiden wie Dreck, Jesus nicht. Aber dass selbst das Evangelium in Jesu Sicht gut genug für die Heiden ist, das wäre, glaube ich, für die Jünger zu viel gewesen. Und hätte Jesus ihnen dann jetzt an dieser Stelle noch gesagt, übrigens, ihr Jünger, ihr werdet die sein, die das Projekt Weltmission, das Projekt Evangelium auch zu den Heiden beginnen werdet, dann wären sie wahrscheinlich schreiend aufgesprungen und weggerannt. Ich meine, wir lesen heute über diese Stellen so schnell hinweg. Ja klar, Heidenvölker und die Heiden gehören auch dazu und das ist ja alles selbstverständlich und schön und gut. Aber im Prinzip ist es ein dreifaches Wunder, dass du Christ bist. Das erste Wunder ist, nach dem Sündenfall machte Gott weiter mit den Menschen, obwohl er sie alle hätte verdammen können. Das zweite Wunder ist, er macht nicht nur mit Israel weiter, mit denen hat er angefangen, sondern mit allen Völkern. Und das dritte Wunder, warum du ein Christ sein darfst, ist, er macht ja nicht mit allen Heiden weiter, aber mit dir. Es ist ein dreifaches Wunder, dass du zum Volk Gottes gehören darfst. Und was Jesus hier beschreibt, ist das zweite Wunder. Das Evangelium, das ist nicht nur für Juden, sondern es ist auch für Heiden da. Und natürlich steckt da auch ein Auftrag an uns mit drin. Ist es uns wirklich ein Anliegen, dieses Evangelium allen Völkern weiterzusagen oder zu bringen? Wir müssen gar nicht nach Afrika oder nach Südamerika in den Dschungel gehen, denn unser eigenes Volk vergisst es gerade. Es hat ein riesengroßes Erbe, aber es vergisst gerade das Evangelium vollständig. Und da ist unser Auftrag, es weiterzusagen. In der Schule, in der Ausbildung, Arbeit, Freundeskreis, Uni, wo auch immer. Und für unser Volk zu beten. Und dann nicht nur für unser Volk, sondern gerade für die Völker, die es noch nie gehört haben. Das Zweite, worauf wir in schwierigen Zeiten vertrauen dürfen, neben der Tatsache, dass es Bekehrungen in allen Völkern geben wird, ist, Gott steht uns bei. Denn er hat uns seinen Heiligen Geist als den Beistand geschickt. Neben Bekehrungen schenkt er uns den Beistand. Wir lesen in Vers 11: Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird uns beistehen, wenn wir vor Gerichte gezerrt werden. Und der Heilige Geist tröstet uns, er weist uns hin auf Christus, das ist das, was wir normalerweise verstehen, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken. Aber hier lernen wir, er befähigt uns auch, von Jesus zu reden. Er wird sogar durch uns sprechen, sagt Jesus hier. Und deswegen habe ich eben Apostelgeschichte 4 lesen lassen. Petrus und Johannes, zwei von denen, die hier neben Jesus saßen, sich das angehört haben. Nur ein paar Jahre später. Jesus war nicht mehr auf dieser Erde. Sie reden von Jesus und sie werden vor Gerichte gezerrt, wie es Jesus angekündigt hat. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 4 in den Versen 7 bis 8. Und sie, also die Juden, stellten Petrus und Johannes in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, dann heißt es so schön, vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann kommt die Antwort, die Petrus gibt. Und diese Verheißung des Heiligen Geistes, das ist keine Entschuldigung für Unwissenheit. So nach dem Motto, ich brauche nichts über die Bibel zu wissen, weil wenn ich dann mal was sagen soll, dann wird mir der Heilige Geist das alles sagen. So läuft das nicht. Petrus sagt uns sogar mal, dass wir jederzeit bereit sein sollen, um Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die in uns ist. Aber wenn wir in so einer Situation sind, das fängt vielleicht schon dann an, wenn uns nur einige unserer Freunde so richtig auf den Zahn fühlen. Und natürlich dann sollten wir mal wirklich vor Gerichten stehen oder vor Leuten, die uns wirklich was können. Dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte schenken wird. Er hat es damals bei Petrus getan, Jesus hat es uns verheißen und deswegen können wir darauf vertrauen. Das Dritte, neben Bekehrungen und Beistand, was Jesus uns schenkt, ist die Bewahrung. In Vers 13 lesen wir ganz am Schluss: Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es ist durchaus ein schwieriges Thema. Die Bibel kennt beides. Auf der einen Seite den Auftrag, harre aus, bleib dran, sieh zu, dass du nicht abfällst. Und auf der anderen Seite die Verheißung, Gott wird dich halten. Die gute Nachricht ist erstmal, Gott hält jeden Menschen bei sich, der wirklich an ihn glaubt. Gott hält jeden Menschen bei sich, der wirklich an ihn glaubt. Und die Ursache, der Grund dafür ist, weil er sie auserwählt hat. Jesus wird das in seiner Rede hier in Markus 13 noch mehrmals ansprechen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Vers 20, sagt er: Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und so können wir auch sagen, wenn Menschen vom Christentum sich abwenden oder aus der Gemeinde rausgehen, dann liegt das daran, weil sie niemals wirklich geglaubt haben. Letztens im Jugendkreis haben wir mal über die Frage diskutiert, wenn wir Leute in unserem Bekanntenkreis haben, die mal Christen waren oder behauptet haben, Christen zu sein und jetzt gesagt haben, sie wollen davon nichts mehr wissen. Woher weiß ich, dass mir sowas nicht passieren kann? Die Frage war gut und sie hat mich auch noch eine Weile beschäftigt. Erste Antwort darauf ist sicherlich, wir können uns aus eigener Kraft sowieso nicht bei Gott halten, sondern wir müssen darauf vertrauen, dass er uns hält, weil er es uns verheißen hat. Und wir können ihn darum bitten, dass er uns festhält. Ich denke, es gibt noch eine zweite Sache. die man da berücksichtigen muss. Ich habe in meinem Freundeskreis in den letzten Jahren es leider öfters erlebt, dass Menschen, die zu Jesus gehört haben oder das zumindest gesagt haben, jetzt heute nichts mehr vom Glauben wissen wollen. Und was ich bei all diesen Leuten beobachtet habe, sind mehrere Dinge, die so Anzeichen sind davon, dass Menschen sich entfernen. Denn die wenigsten Menschen wachen morgens auf und sagen, gestern war ich Christ, heute bin ich keiner mehr. Es waren Freunde von mir, die sich langsam aber sicher aus der Gemeinde rausgezogen haben. Die gesagt haben, naja, Gemeinde, ja, ist wichtig, aber sich langsam aber sicher immer weiter zurückgezogen haben. Und gleichzeitig haben sie immer mehr ihrer Freizeit mit Leuten verbracht, die Gott nicht kennen. Damit meine ich nicht, dass wir nicht unsere Freizeit mit Leuten verbringen dürfen, die Gott nicht kennen. Erstmal ist es ja so, wir alle haben einen Großteil unseres Tages irgendwo zu verbringen, Schule, Uni, Ausbildung, Arbeit, wo auch immer. Und bei manchen sind die meisten dort Christen, bei den meisten von uns sind die meisten dort nicht Christen. Das ist gar nicht die Frage. Aber die Zeit, wo wir uns aussuchen können, mit wem wir sie verbringen, da ist die Frage, mit wem verbringst du diese Zeit? Mit Leuten, die Jesus gehören, hauptsächlich, oder mit Leuten, die ihn nicht kennen? Es sind nur zwei Kennzeichen. Und sicherlich kann man da keine Regel formulieren, aber es sind so Anzeichen für Leute, die sich entfernen. In den allermeisten Fällen gehen Leute nicht einfach so weg vom Glauben. Ausharren. Auf der anderen Seite soll uns dieser Auftrag zum Ausharren nicht verrückt machen. Denn noch einmal, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott verheißen hat, er wird uns bewahren. Einmal sagt er, ich werde das gute Werk, das ich in dir begonnen habe, auch zum Ende bringen. Gleichzeitig geht der Auftrag an uns, zu wachen, aufzupassen, nicht locker zu lassen. Das Leben als Christ ist keine Entspannungsübung und das Leben als Christ kann man nicht im Chill-Modus durchleben. Das funktioniert nicht. Und am Ende, da werden wir gerettet werden durch das, was Jesus für uns getan hat. Der Name Jesus, der bedeutet ja nichts anderes als Retter. Und so heißt es in Vers 13, der wird gerettet werden und das ist unsere Aussicht. Ich hatte damit angefangen, euch zu erklären, dass in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt, also seit mittlerweile fast 2000 Jahren und wir wissen nicht, wie lange es noch gehen wird, dass da Verführungen kommen werden. Viele falsche Jesusse werden kommen und sie werden versuchen, sich in dein Leben zu drängen. Pass auf. Weltweite Katastrophen könnten dich von Gott abbringen, weil du irgendwann zu dem Ergebnis kommst, es gibt keinen Gott. Pass auch da auf. Und gerade dann, wenn du verfolgt wirst, wenn du angegriffen wirst für deinen Glauben, halte stand. Aber bei allen Herausforderungen für uns Christen ist das Ende der Welt kein schreckliches und schon gar kein ungewisses Ereignis. Denn wir dürfen wissen, bis dahin wird das Evangelium sich immer weiter ausbreiten. Wir dürfen wissen, bis dahin wird der Heilige Geist uns beistehen. Wir dürfen wissen, bis dahin werden wir bewahrt werden. Und vor allem dürfen wir wissen, wenn es dann mal soweit ist, dann werden wir gerettet werden. Amen.